Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Jetzt im Sommer Geburtstag zu haben, wenn es warm ist und alle gern feiern, das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Aber gehört ihr vielleicht auch zu den Frauen, die Geburtstage lieben, aber trotzdem Angst haben vor dem 30.? Oder seid ihr vor eurem 40. und wollt am liebsten ganz weit wegfahren, um den Tag so gut es geht zu ignorieren? Und wenn ihr um die 50 seid, denkt ihr vielleicht, jetzt ist die Horrorgrenze erreicht und Frau redet am besten gar nicht mehr übers Älterwerden. Aber gleichzeitig findet ihr es vielleicht auch doof, dass ihr euer Alter nicht ganz selbstverständlich nehmt und ärgert euch über euch selbst. Als Frauen stecken wir echt in der Klemme. Einerseits sind wir ja schon ganz schön weit gekommen, was unser Selbstbewusstsein angeht. Andererseits sind wir häufig noch immer gefangen in den vielen Klischees, die uns ständig aufgedrückt werden. Was macht eine Frau aus? Wann ist sie attraktiv und begehrenswert und wann nicht oder nicht mehr? Und welches Frauenbild wird uns eigentlich in den Medien, in Film und Fernsehen präsentiert, an dem wir uns messen können? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 36. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer wunderbaren Schauspielerin, die ihr alle kennt. Sie will nicht mehr hinnehmen, dass patriarchale Frauenbilder über die Rollen von Schauspielerinnen entscheiden. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über Skinny Talk in Frankreich, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie findet ihr eigentlich die Frauen, die ihr euch in Film und Fernsehen anschauen könnt? Erwartet ihr, dass sie ein bisschen sind wie ihr? Dass sie nicht immer schön und faltenfrei sind und ähnliche Probleme im Alltag haben? Ärger im Job, Streit mit dem Liebsten, Kindergeschrei und ein Haushalt, der einem über den Kopf wächst? Zumindest bei Filmen, die so tun, als würden sie über Alltag und das wahre Leben erzählen, könnte man das doch eigentlich erwarten. Stattdessen aber müssen Schauspielerinnen ständig Frauen mimen, die vom Märchenprinzen träumen und sich von Tarzan retten lassen. Dass sie dabei bevorzugt jung, blond und blauäugig sind, versteht sich. Blond und blauäugig ist auch Gesine Zukrowski. Und klar hat sie oft genug die Jane gespielt. Doch jetzt ist Schluss damit, sagt Gesine. Sie hat Tarzan und Jane den Kampf angesagt. Sorry Tarzan, ich rette mich selbst. So heißt Gesine Zukrowskis Buch. Darin erzählt sie über all die Stereotype und Klischees, mit denen sie und ihre Kolleginnen in der Schauspielbranche zu kämpfen haben. Sie zeigt, wie die Machtmechanismen bei Film und Fernsehen funktionieren und wie schwer es ist, sich dagegen zu wehren. Gesine ist eine prominente Schauspielerin. Ihr alle kennt sie aus vielen Filmen und Serien, vielleicht auch vom Theater. Sie gehört zu den renommiertesten Schauspielerinnen in Deutschland und ist mit Preisen ausgezeichnet worden. Sie könnte sich also leicht machen und die Probleme anderen überlassen. Stattdessen geht Gesine Zukrowski an die Öffentlichkeit und kämpft laut und vernehmlich. Ihr Ziel? Mehr Sichtbarkeit von Frauen jenseits der 40 im deutschen Film und Fernsehen. Und jetzt ist sie hier bei mir in Mikas Matrix. Hallo Gesine, wie schön, dich hier zu haben.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Wir kennen uns nämlich eigentlich, allerdings kannst du dich da nicht mehr dran erinnern. Wir waren zusammen mal in einer Talksendung. Ich glaube, da stritt man über das Thema, ob jedes Kind ein Recht auf einen Kita-Platz hat oder sowas. Aber es ist urlange her, 20 Jahre oder so.
Ja, aber weißt du, wenn ich mich nicht erinnere, dann liegt es nicht an dir. Vielleicht am Thema.
Schön, dass du das sagst.
Wir wollen über das Älterwerden reden und darüber, dass es eben da ganz unterschiedliche Maßstäbe gibt. Und wir wissen ja, Männer dürfen altern und Frauen werden alt gemacht. Und besonders krass ist das ja dort in dem Bereich, wo du arbeitest, nämlich Film und Fernsehen. Und wir würden ja gerne als Frauen von außen Schauspielerinnen beim Älterwerden auch zusehen, wenn wir sie über viele Jahre immer wieder auf dem Bildschirm erleben. Aber das ist schwierig, denn älter werdende Frauen kommen eigentlich extrem wenig vor. Du bist eine sehr bekannte Schauspielerin und weißt ja, was das heißt. Und deshalb hast du ein Buch geschrieben, das hat den wunderbaren Titel »Sorry Tarzan, ich rette mich selbst«. Lies uns doch mal was draus vor, Gesine.
Ja, sehr, sehr gerne. Auf der Bühne in Film und Fernsehen erzählen wir Geschichten, die unsere Gesellschaft spiegeln. Wir wollen unterhalten, aber auch Themen sichtbar machen, zum Nachdenken anregen und über Emotionen die Menschen erreichen. Im besten Fall. Darin liegt eine große Kraft, aber auch eine Form der bewussten und vielleicht sogar unbewussten Manipulation. Die Stereotype und Klischees, die wir täglich durch Film und Fernsehen aufsaugen, begleiten uns in unseren Alltag. Der Mann als der ewige Retter aller Frauen ist uns, auch durch Filmklassiker, in unsere Matrix gebrannt. Wie sähe unsere Welt heute aus, wenn nicht Tarzan Jane, sondern die Dschungelkämpferin Jane den hilflosen Tarzan gerettet hätte? Wenn Julia Roberts den naiven Richard Gere in Pretty Man aus der Prostitution geholt und ihm ihre Kreditkarte überlassen hätte, damit er sich endlich etwas Anständiges zum Anziehen kaufen kann? Vielleicht hätte dann ja die Frau Kamala Harris die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gegen den Mann Donald Trump gewonnen. Sichtbarkeit bedeutet Macht. Und solange patriarchale Muster bestimmen, wer auf der Leinwand welche Rollen spielt, bleibt diese Macht ungleich verteilt.
Danke, Gesine. Sag mal, wie oft bist du denn als Schauspielerin von Tarzan gerettet worden?
Sehr viele unzählige Male.
Echt? Erzähl mal, was war das Schönste?
Das Schönste, oh Gott. Also es ist ja doch so, dass in den meisten Filmen ist es so, dass vor allem das Ziel der Frau ist, einen tollen Mann kennenzulernen. Und die Tarzane, also wir, Silke Burmeister und ich, mit der ich ja die wunderbare Kampagne Let's Change the Picture gestartet habe vor 2 Jahren, wir machen gerade mit dem ZDF tollerweise Workshops, wo wir das Programm analysieren auf Stereotype und Klischees und auch darauf, wie oft eben ältere Frauen vorkommen und wie sie gezeigt werden und so weiter. Also wir gucken gerade wahnsinnig viele Filme und selbst in Filmen...
Und da guckst du auch deine eigenen?
Nee, aktuelle Filme jetzt, okay. Genau. Also das ist aktuelles Programm, beziehungsweise wir haben Produktionen gesucht, anhand derer man das sehr gut aufzeigen kann, wie die Stereotype und Klischees so verteilt sind. Und das ist wirklich so, also in eigentlich jedem Film, also selbst wenn die Frau doch sehr, sehr selbstbewusst und stark ist und so, also man braucht nicht lange warten, da kommt irgendein Tarzan vorbei und rettet. Wir wollten schon eine Tarzanleiste anlegen. Also in einem Film, den wir jetzt gerade geschaut haben, war es nach 1:60 kam der erste Tarzan vorbei.
Ziemlich schnell, der erste. Und ja, dann folgten noch andere. Aber es ging immer um eine Frau.
Naja, in dem Fall ging es sogar um 2 Frauen, um eine junge und eine alte. Und man freute sich so, weil eigentlich da gerade so eine ältere Frau so ganz aktiv war und sie wurde dann sogar gerettet, obwohl sie gar nicht gerettet werden wollte. Also es ist
sie
schon...
Sie hat auch einen Tarzan abbekommen.
sie hat dann ganz am Ende eine Jane abbekommen. Eine ziemlich coole Jane.
Nicht schlecht.
Ja, es entwickelt sich ja was, es passiert ja was.
Und über die Initiative, die du gerade erwähnt hast, darüber werden wir ja auf jeden Fall noch sprechen. Wie lange wurdest du denn gerettet? Als 20- und 30-Jährige oder auch noch als 40-Jährige?
Also das, genau, also das verändert sich tatsächlich nicht. Also das Muster ist schon gleich. Wobei ist schon, ich hatte das Glück, dass ich immer mal wieder auch, also ich durfte sogar mal einen Actionfilm spielen, in dem ich eine BKA-Beamtin gespielt habe, die den Papst retten sollte. Und da war das dann aber so, dass
retten die, umgekehrt?
Ja, also tatsächlich, also da war ich war als Retterin gebucht, aber natürlich waren...
Aber für einen asexuellen Mann, das finde ich ja auch interessant. Oder zumindest ist einer, der asexuell sein soll, wie der Papst.
Ja gut, aber sagen wir mal, der Papst ist natürlich schon ein spannendes Ziel. Ne? Da sind sich natürlich alle einig, dass er geschützt werden muss. Das war schon sehr besonders, aber da war es halt auch so, da war ich eine Frau und alles andere waren Männer. Also alle Polizisten, auch der Antagonist, das war Heiner Lauterbach, also alles Männer und eine Frau. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich total happy war, dass tatsächlich ich mal auch mit der Waffe arbeiten durfte und eine Heldin sein durfte. Aber auch da war es tatsächlich so, dass die Männer, die vielleicht da nicht so geschickt spielen sollten, in den Pausen wirklich, also da gab es lange, lange Diskussionen, weil die Männer am Set gar nicht damit klarkamen, wenn sie eben nicht in dieser Retter- oder Heldenrolle sein durften, sondern vielleicht daneben schießen oder so. Da gab es dann endlose Diskussionen, ob man nicht das ändern könnte und ob man dann nicht doch vielleicht geschickt darüber kommen dürfte und so weiter. Also ich sag mal,
also
wenn
ob man
es
nicht
so
das
ist,
Tarzan-Klischee erfüllen dürfte und ja, nicht genau. eine Jane irgendwie ja, genau. mit also, der Knarre genau. rumlaufen darf.
Also das ist halt das Witzige und ja. systemische auch daran, dass wenn es tatsächlich dann mal so ist, dass man das spielen darf oder dass es gezeigt wird, dass dann tatsächlich die im realen Leben die Männer am Set damit, also ja, das so ungewohnt ist für sie, dass sie dann mal die Ungeschickten sind oder die dann nicht agieren dürfen, dass sie das gar nicht aushalten.
Aber du hast ja zumindest die Rolle mit der Knarre offenbar ganz gut ausgehalten. Ab wann hat dir denn die Rolle der Jane, die gerettet werden muss, ab wann hat dir das keinen Spaß mehr gemacht? Ab wann hast du gedacht, verdammtes Klischee, ich will das nicht mehr?
Mir hat es nie Spaß gemacht.
Aber du hast es gemacht.
Ja, natürlich. Also ich meine, wenn man in diesen Beruf geht, vor allem als ich in den Beruf gegangen bin, Anfang, Mitte der 90er Jahre, da sah das ja alles noch ganz anders aus. Da war das ja noch viel extremer. Da waren der Love Interest von einer Frau, also wenn ich da Mitte 20 war, dann waren die 20, 30 Jahre älter, die Männer, mit denen ich da knutschen musste und so. Das hat uns allen nicht gepasst, aber das war ja die Realität. Da konnte man nur sagen, man macht das so, wie man es gewohnt war, wie das ist, oder man macht es halt gar nicht. Also es gab ja überhaupt keine Alternative.
Also Ente oder Trente. Entweder so, genau. du machst mit im System genau. oder du bist halt draußen.
Ja, ich fand das doof, aber es war ja auch nicht so, ich wollte ja diesen Beruf haben. Es war ja nicht so, dass ich dachte, ach, das mache ich gar nicht erst, weil das ist mir zu klischiert. Oder das habe ich ja auch erst dann, während ich es eben immer wieder reproduzieren musste, habe ich ja erst mal gemerkt, so boah, das ist ja gemein. Wieso bin ich denn hier immer die Doofe und wieso muss ich denn hier immer irgendwie den Mann anhimmeln? Ja, also das
aber sag
ist schon,
mal, heißt das in einer Ausbildung von Schauspielerin wird man nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es eben wahnsinnig viele geschlechterstereotype Rollen gibt, um das jetzt mal so ein bisschen.
Natürlich wird man darauf aufmerksam gemacht, aber trotzdem hat man ja immer die Hoffnung, oder hatte ich, und ich glaube, das ging vielen meiner Kolleginnen so, man hatte ja immer die Hoffnung, dass man dann eben vielleicht die eine Rolle mal spielen darf, wo es anders ist. Also die Jeanne d'Arc. Also gut, die gab's halt, ne? Also es gab immer so einzelne Ausnahmen. Aber natürlich, wir haben ja auch alle, das war glaube ich das Frustrierendste schon in der Schauspielausbildung. Wir haben ja alle fechten gelernt. Wir können ja alle richtig gut fechten.
Super.
Und es war ja, nur wofür? Wir Frauen wussten, während wir das lernten, auch wenn wir da super toll drin waren, dass wir das sehr wahrscheinlich niemals anwenden werden.
Außer als Mann verkleidet. Solche Rollen gibt es dann, ne?
Ja, natürlich. Also und auf der Bühne, sage ich mal, ist ja da eh mehr möglich, war auch schon immer mehr möglich. Da gab es die eine oder andere Frau, die dann, oder gibt es auch heute, die natürlich dann Männerrollen spielt. Katharina Thalbach zum Beispiel sagt, ja, weiß gar nicht, wo das Problem ist, ich spiele dann halt Männer, aber das dürfen halt auch nicht alle Frauen so, ne? Also das ist natürlich toll, aber schöner wäre es ja, wenn es ausgeglichener wäre, ja? Aber wir dürfen ja nicht unterschätzen, wie stark Gewohnheit ist. Wir sind das jetzt einfach seit, ja, nahezu 100 Jahren Filmgeschichte gewohnt, dass die Rollenaufteilung so ist. Und die ist ja, würde ich mal sagen, im Film stärker so als in der Realität, weil jeder kennt die starken, krassen Frauen in der Realität, gibt es die, aber in der Abbildung fehlen sie, weil das Bild sich da immer wieder und wieder reproduziert, weil sehr viel gedacht wird, so muss es sein, so war es immer und das ist erfolgreich, das wollen die Leute sehen und es wird sehr wenig Neues ausprobiert.
Ich weiß nicht genau, ob ich mich täusche, aber ich habe den Eindruck, dass es immer wieder Filme gibt, wo es tolle Frauen in den Hauptrollen gibt, die auch durchaus ein Stück älter sind und die sehr viel Kraft haben und selbstbewusst sind, aber dass dann diese Frauen ganz oft auch ihre Macht ausnutzen, das Ganze überzogen wird. Also das sind dann wirklich unangenehm machtbewusste, zum Teil machtgierige, böse Frauen. Also dass diese Form von Selbstbewusstsein gerade wenn die Frauen ein Stück älter sind, diese Form von Selbstbewusstsein oft mit so ganz vielen negativen Klischees besetzt sind.
Genau, und genau darum geht es ja, genau das aufzubrechen. Also Erfolg grundsätzlich bei Frauen ist nahezu immer mit wirklich wenigen Ausnahmen negativ konnotiert. Also tatsächlich, sie sind dann entweder wirklich verbiestert, also geradezu besessen von diesem Erfolg und sehen rechts und links gar nichts eigentlich. Eher ein Verhalten, was man, sag ich mal, klassisch eher Männern zuschreiben würde, aber das dann irgendwie ins Extreme getrieben. Und immer, und das ist wirklich was ganz Auffälliges, wenn sie Kinder haben, wenn sie erzählt werden in der Geschichte, sie haben Kinder, dann ist dieses Verhältnis zerrüttet, weil sie sich für eine Karriere entschieden haben. Es gibt eine Karrierefrau im Fernsehen oder im Film, die ein gutes Verhältnis mit ihren Kindern hat.
Gibt es nicht.
Das sind alles Hardcore-Rabenmütter. Und da gibt es die tollsten Reihen oder Serien oder Filme, in denen, wo man denkt am Anfang, wow, was für eine coole Frau. Ach, die Schauspielerin ist 59, Wahnsinn. Aber dann hat sie genau diese Zuschreibung. Sie ist eine Rabenmutter, die Kinder reden nicht mehr mit ihr oder im schlimmsten Fall bringt sich die Tochter um. Oder ich weiß, da gibt es die absurdesten Sachen. Und immer bleibt stehen, wenn sich eine Frau für eine Karriere entscheidet, dann ist das auf Kosten von.
Ja.
Und das ist
dann ist sie eigentlich eine Bitch oder schlimmer.
Genau. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verändern. Tatsächlich, ich habe letztes Jahr ein Mentoring gemacht mit jungen DrehbuchautorInnen, die einen Preis gewonnen haben. Und in jedem, das waren vier Skripte, und in allen vieren kam dieses Klischee vor.
Bei jungen AutorInnen?
Bei jungen AutorInnen. Ich muss dazu sagen, das ist sowieso meine Erfahrung, dass gerade bei jungen AutorInnen, was ältere Frauenfiguren angeht, die Klischees noch mal stärker sind. Ich weiß nicht, ob es damit
woher
zu tun hat.
Woher kommt das? Man würde doch denken, es entwickelt sich weiter und die werden doch nicht alle Mütter haben, die schrecklich sind oder die sie unterdrückt haben.
Also auch AutorInnen, wenn sie schreiben, sind sehr stark beeinflusst von dem, was sie selber in Film und Fernsehen gesehen haben. Und dann werden diese Klischees wie, ja, nochmal verstärkt, habe ich so den Eindruck.
Und reproduziert ohne Ende.
Ja, genau, diese Reproduktion. Ich hatte auch eine Diskussion mit einem jungen Autor darüber, der dann sagte, ja, aber vielleicht, wenn das so oft vorkommt, wenn das in jedem Skript vorkommt, warum kann man nicht davon ausgehen, dass es dann in der Realität halt auch einfach so ist?
Ach, super, weil der Film es so darstellt und weil ja die Drehbücher von Menschen geschrieben wurden, ist die Realität so, wie sie im Skript geschrieben ist.
Ich habe ihm dann gleich mal so 10 Beispiele von Frauen aufgezählt, die sehr erfolgreich sind und ein ziemlich gutes Verhältnis mit ihren Kindern haben. Und dann habe ich ihn eben gefragt, so kann das sein, dass du das denkst, weil du das immer und immer wieder im Fernsehen gesehen hast. Und dann war so kurz Pause und so, ne, so. Und vor allem in dem Fall, in diesem konkreten Fall war es vor allem auch noch so, dass er dann in seiner Geschichte sich sogar für dieses Klischee entschieden hat, obwohl es der Geschichte gar nicht gut tat. Also, wenn man das andersrum erzählt hätte, also ich weiß nicht, ob er das jetzt geändert hat, keine Ahnung, aber die Erzählung, dass eigentlich die Mutter, die erfolgreiche Mutter mit der Tochter eine enge Beziehung hat, wäre für die Dramaturgie seines Skriptes sogar noch viel besser gewesen.
Aber kann es sein, dass so ein junger Autor, eine junge Autorin auch denkt, ich nehme mal dieses Klischee, weil es war ja bisher erfolgreich und ich will selbst mit meinem Skript erfolgreich sein?
Das ist definitiv so. Also wenn man anfängt, diese typischen, sag ich mal, Erzählmuster, das ist ja das männliche Erzählmuster, der männliche Blick in Filmen. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass, also in Hollywood zum Beispiel, Regisseurinnen, die den Male Gaze, den männlichen Blick bedienen, sehr gut zu tun haben können. Aber Regisseurinnen, die eben den Female Gaze anwenden und eben davon weggehen, große Probleme haben, überhaupt einen Job zu bekommen.
Ja, und ihre Filme zu produzieren.
Genau, genau. Und vor allem, das ist ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, was für einen Effekt das auf unsere Gesellschaft hat. Weil das ist mal das eine, also das ist diese ganze Branche und wie man das macht und wer finanziert wird und so weiter, das ist das eine. Aber das,
ihr habt eine gesellschaftliche Relevanz.
Genau.
Und auch eine gesellschaftliche Verantwortung, würde man denken.
Genau, denn auch zum Beispiel die Verherrlichung von Rape Culture, die auch in Filmen stattfindet, ja, wie zum Beispiel bei Wenn der Postmann zweimal klingelt, ja, wo man dann sieht, wie eine Frau vergewaltigt wird und sie dann eigentlich total glücklich darüber ist am Ende, ne? Ich meine, was erzählt man da? Also wie lässt man Gewalt erscheinen an Frauen über jetzt wirklich Jahrzehnte im Film. Und das sind alles Filme, filmhistorisch auch, wo man immer dachte so, boah, das sind jetzt wirklich, die haben Oscars gewonnen, das sind so tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das wurde so, das hatte so ein Gütesiegel. Und dann kommen diese ganzen Erzählungen daher und normalisieren Gewalt an Frauen.
Normalisieren, sie setzen Normen für unseren Blick, unser Verständnis und natürlich auch dafür, dass so etwas immer wieder reproduziert wird.
Genau. Und das erzählt eben ganz viel über die Wertigkeit von Frauen. Was sind Frauen wert? Und diese Reproduktion, auch das muss jetzt nicht eine Vergewaltigung sein, ne? Das ist jetzt das extreme Ausmaß. Aber jede Erzählung, auch im deutschen Fernsehen, die sagt, eine Mutter, die arbeitet, ist eine Rabenmutter, ist etwas, was wir uns ehrlich gesagt als Gesellschaft ja gar nicht leisten können. Wir brauchen Frauen, die arbeiten. Wir brauchen Fachkräfte. Wie kommen wir dazu, den Frauen einzureden, dass das nicht in Ordnung ist? Und ich habe jetzt im Zuge unserer Arbeit mitbekommen von einer Frau, die erzählt hat, sie hat eine Serie gesehen, wo das Thema war, wo sie sich aufgrund der Serie gegen einen Karriereschritt entschieden hat. Das ist das, was passiert.
Wie bitte?
Ja, tatsächlich.
Weil also das, was der Regisseur sagte, man guckt sich die Realität beim Film ab.
Ja, tatsächlich. Also bestimmt wird es jetzt ganz viele Leute, Menschen geben, die sagen, nein, um Gottes Willen, und ich kann das ja differenzieren. Und die Menschen gibt es ja. Aber es gibt eben auch die Menschen, die sich davon beeinflussen lassen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der Fernseher läuft. Und wenn jeden Abend immer wieder das
derselbe Schrott gezeigt
in
wird,
uns einsickert, dann ist das natürlich kein bewusstes, das ist ja nicht, funktioniert ja nicht so, dass man denkt so, so wie die im Film, mache ich das auch oder mache ich das nicht, sondern das ist eben diese Form der Manipulation, die wir auch gar nicht mitbekommen. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, denken da in dem Maße gar nicht drüber nach, ne? Also da wird eher gedacht so, okay, wie kriegen wir jetzt die Geschichte unterhaltsam? Wie kriegen wir die Geschichte so, dass da möglichst viele zugucken? Also da ist ja immer, also da hat man eine Zielgruppe vor Augen und wie kriegt man sie in die Spannung, wie halten wir sie und so weiter. Diese Verantwortung, die dahinter liegt, was das für einen Effekt hat, was dann vielleicht Frauen entscheiden oder was das mit Frauen macht oder auch mit Männern, die sagen, ja siehste, ne, hier, bleib mal lieber zu Hause und ich gehe in die Vollzeit und du gehst in die Teilzeit und wie es halt so ist in unserer Gesellschaft. Ja, so, also das ist ja etwas, was subtil da mitläuft.
Immer mitläuft.
Genau.
Was sind denn eigentlich die schlimmsten Klischees, mit denen du konfrontiert worden bist bei deiner Arbeit?
Ich habe schon immer in jedem Film, den ich gedreht habe, gegen jedes Klischee gekämpft. Ich habe immer zum Beispiel ein Klischee, was wirklich alle betrifft, was in jedem Drehbuch, also in den 90er Jahren war das wirklich ganz extrem, da hatte jede Frau also meistens Bleistiftrock und High Heels, also durfte auch mal ein anderer Rock sein, aber
und
Hosen
war blond und blauäugig möglichst, wenn sie
ja,
sexy
nee,
war.
Ja, dunkelhaarig ging auch, aber dunkelhaarig war, das war schon sehr, also ja, auch Haarfarben haben viel ausgesagt, kurze Haare gingen gar nicht zum Beispiel, also ich habe wirklich immer, wenn ich hab dann so immer das Gefühl gehabt, sowieso, ich muss mich wehren gegen dieses, ich muss jetzt mit einem Bleistiftrock und High Heels und einem blonden Pferdeschwanz irgendwo lang stiefeln, dann habe ich mir meistens die Haare abgeschnitten, weil ich also aus Protest einfach, ne, weil mir das so auf den Senkel ging. Aber ich habe richtig Ärger dann dafür bekommen.
Echt?
Ne?
Ja, natürlich. Ach so, stimmt. Ich erinnere mich jetzt. Du hast das ja auch in deinem Buch geschrieben, dass du dann Ärger bekommen hast und dass du warten musstest, bis deine Haare wieder gewachsen sind, um neue Rollen zu bekommen.
Ja, also das sind zwei verschiedene Geschichten. Also tatsächlich, ich habe eine Serie gedreht, in der man mich ja auch besetzt hat, weil ich so aussah, wie ich aussah. Und nach der ersten Staffel habe ich mir die Haare Haare abgeschnitten und das kam gar nicht gut an. Aber da, sage ich mal, hatte ich ja die Sicherheit, also ich wurde ja nicht rausgeschmissen, weil ich mir die Haare abgeschnitten habe. So, da war ich ja relativ sicher. Aber tatsächlich, ein paar Jahre später hatte ich mir auch für den Film die Haare abgeschnitten, weil es für die Rolle passte. Aber dann war es tatsächlich, also das ist auch, wir Kolleginnen untereinander, vor allem seit der Kampagne, sprechen ja viel, ne? Das ist jetzt kein Einzelschicksal, was ich da hatte, ne? Also das ist schon immer so. Ich weiß von Kolleginnen, die sehr, sehr gerne kurze Haare haben, die aber bekannt wurden mit langen Haaren und so ihre Erfolgsrollen hatten mit langen Haaren. Das wurde jeweils sehr übel genommen und man konnte richtig
sehen,
kurze Haare hatten, dann blieben die Angebote aus und dann kam die Agentin immer und sagte, kannst du bitte die Haare wieder wachsen lassen? Also das war schon richtig ein Thema bei uns, ja.
Was hängt an diesen langen Haaren? Also was ich immer nicht verstehe, für mich das ist immer das schönste Beispiel dabei, die Fußballerinnen, zum Beispiel in der Nationalmannschaft. Da sind ganz viele junge Frauen dabei, die haben Spaghetti-Haare. Also Haare, die sich überhaupt nicht eignen, wie meine zum Beispiel, um sie lang wachsen zu lassen. Und trotzdem haben alle diese jungen Frauen, und ich finde auch, wenn man Sport macht, sind kurze Haare ja sowieso praktischer. Aber nein, es gibt unter diesen Fußballerinnen und nicht nur in Deutschland, sondern auch international ganz wenig junge Frauen mit kurzen Haaren. Was soll der Mist?
Das auch nicht. Also tatsächlich, ja. Ich meine, letzten Endes muss es ja jeder entscheiden, wie er möchte. Aber ich finde halt problematisch, wenn es sich so durchzieht und wenn es wirklich so ist, dass man. Es hat einmal ein Produzent zu mir gesagt, bei der Zukrowski muss man immer aufpassen, wann sie sich die Haare abgeschnitten hat, dass man sie besetzen kann. So, also tatsächlich, also so, weiß ich auch nicht. Also das war wirklich so offensichtlich Thema. Jetzt habe ich sie ja schon länger nicht mehr abgeschnitten, aber, aber tatsächlich überlegen wir uns das gut, ob wir das machen, weil man damit die Auftragslage verschlechtert.
Und weil Frauen angeblich erotischer sind mit langen Haaren?
Ja, na ganz bestimmt. Also Haare sind ja das, also gut, das ist ja, Haare sind ja eher ein sehr aufgeheiztes Thema, ne? Also es gibt ja patriarchale Systeme, in denen man sie gar nicht zeigen darf, weil sie bei Männern sexuelle Gelüste erregen und bei uns noch, also sehr harmlos, ne, wie damit umgegangen wird.
Sag mal, dieses Thema, über das wir hier gerade reden, dass Frauen, wenn sie Schauspielerinnen sind, eigentlich nicht altern dürfen, weil sie dann nicht mehr besetzt werden, weil sie nicht mehr gezeigt werden. Redet ihr da eigentlich untereinander drüber als Kollegin? Ist das ein Thema?
Das ist ein Riesenthema, natürlich. Also man muss dazu sagen, wir reden ja sehr viel seit der Kampagne von Silke Burmeister und mir. Seit 2023 machen wir...
Da habt ihr diese Kampagne gegründet.
Genau,
ne?
Let's Change the Picture eben. Und seitdem gibt es einen regen Austausch. Also auch für die Arbeit, die wir machen, wenn wir eben mit RedakteurInnen reden, ist es ja wichtig, dass es eben nicht nur eben Erfahrungen sind, von denen wir reden, sondern ich habe so mittlerweile so zwei dicke Notizbücher vollgeschrieben mit Erlebnissen von Kolleginnen, von Casterinnen, von Produzentinnen, von AutorInnen und so weiter. Ne?
Also wir ihr kämpft ja dafür, dass auch Frauen jenseits der 40 ganz normal besetzt werden.
Genau, also ich würde das auch jedem, also ich finde dieses Bewerten, ne? Also gerade wir Frauen untereinander neigen ja dazu, sehr hart auch zu sein in Bewertung. Und ich finde, wenn eine Person sich dafür entscheidet, zum Beispiel was jetzt an ihrem Gesicht machen zu lassen, aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, keine Ahnung, und das wirklich ihre persönliche Entscheidung ist, dann ist das ja wunderbar. Ich würde mir nur wünschen, dass es eine Offenheit gibt, dass sozusagen, dass auch die Frauen, die jetzt zum Beispiel nichts machen lassen, die eben ein Gesicht haben, was sichtbar altert, dass die dann in der Besetzung nicht aussortiert werden, sodass dieser Druck nicht entsteht, dass man das Gefühl hat, man muss was machen lassen, damit man noch besetzt wird. Und da müssen wir hinkommen. Und
vor allen Dingen, weil ja auch die Zuschauerinnen dann das Gefühl haben, ich bin nicht mehr akzeptiert, wenn ich nicht so aussehe wie alle diese Schauspielerinnen, die schon 50 sind, aber trotzdem noch eine wunderbar glatte Haut haben oder mit 60 immer noch aussehen, als wären sie 40.
Total, weil darum geht es ja. Bei all diesen Punkten, über die wir hier reden, geht es um die Zuschauerinnen, geht es um die Gesellschaft. Natürlich darum, dass es Abbildung gibt und dass ich nicht vor dem Fernseher sitzen möchte und denke so, oh mein Gott, ich muss auch was machen. Ich kann hier in der Gesellschaft nicht mehr mithalten. Darum geht es, dass wir die Vielfalt haben, dass jeder in Abbildung kommt und jedem.
Wie gehen denn deine Kolleginnen mit diesen Ängsten? Ich altere, man sieht es mir an, ich werde vielleicht nicht mehr besetzt, wenn ich über 40 bin. Wie gehen Sie mit diesen Ängsten um?
Ja, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr viele, die sich so eben unter Druck fühlen, dass sie sehr, sehr viel Geld investieren in die Erhaltung ihrer Jugendlichkeit, des jugendlichen Aussehens. Und es gibt die, die ganz klar sagen, das mache ich nicht. So, das sind weniger. Aber ich merke tatsächlich, dadurch, dass wir eben tatsächlich viel drüber reden, uns austauschen, uns Mut machen, aber das braucht man tatsächlich. Man braucht sehr viel Mut zu sagen, nö. Nö, also ich denke...
Ich spiele dieses Spiel nicht mit.
Genau, ich denke, ich stehe das irgendwie durch und ja, wenn es nicht funktioniert, dann ist das so. Aber das muss man sich ja auch überlegen, ne? Also ist ja immer die Frage. Aber... Dafür gibt's ja die Kampagne, dass wir sagen, okay, wir sprechen mit den Verantwortlichen und da muss ich sagen, von der Seite der Verantwortlichen hören wir auch immer, wir wollen das gar nicht. Aber es ist ja nochmal, man muss da differenzieren zwischen einem Redakteur oder einer Redakteurin, die sagt, ja, wir wollen das gar nicht, oder diesem Automatismus, dann doch die Person zu besetzen, die eben gut gemacht ist. Ja, so. Und das ist halt was, wo wir gerade sensibilisieren.
Naja, außerdem ist das nicht ein bisschen billig, wenn jemand entscheidet, ob ein bestimmter Stoff genommen wird und umgesetzt wird. Irgendeine Verantwortung ist doch da. Irgendjemand sagt doch, das wird so oder so gemacht.
Also tatsächlich ist es so, dass es... Da sind wir oder da arbeiten wir gerade daran, dass es tatsächlich in den absolut obersten Etagen immer noch leider Aussagen gibt, die ganz klar sagen, nee, setz das mal 10 Jahre jünger, aber dann ist das Problem ja eh gelöst, weil zum Beispiel ein Originalzitat, eine 58-Jährige kann man den Zuschauenden nicht zumuten.
Weil im richtigen Leben gibt es ja auch keine 58-Jährigen.
Naja, das ist halt das Irre, ne? Das ist ja eine Beleidigung oder eine Diskriminierung der Zuschauerin. Das finde ich ja das Freche daran. Und das ist ja das, weswegen wir da den Finger in die Wunde legen müssen und sagen müssen, nee Leute, geht so nicht, weil ich möchte auch als Mitte 50, Ende 50, Anfang 60-Jährige Abbildung haben. Das steht uns ja zu.
Wie ist das denn eigentlich mit den männlichen Kollegen? Haben die auch solche Ängste? Sind die auch so unter Druck?
Ob wir als Männer auch unter Druck stehen, das fragst du noch? Hast du nicht vorhin behauptet, Männer dürfen altern, Frauen werden alt gemacht? Wie sinnbefreit ist das denn? Seit wann gilt der Jugendwahn nur für Frauen? Schon mal einen 60-jährigen Tarzan gesehen? Und seit wann haben alle Schauspieler so erotische Knitterfalten wie George Clooney? Klar, Clooney sieht von Jahr zu Jahr besser aus. Der war schon 40, als er zum Sexiest Man Alive gekürt wurde. Aber andere Männer müssen wahnsinnig strampeln, um mitzuhalten und ab einem gewissen Alter noch Rollen zu bekommen. Diäten, Muckibude, Botox, Haartransplantation. Das ist kein Spaß, das sage ich dir. Und natürlich legen sich manche auch unters Messer. Na gut, vielleicht fällt der Hammer bei uns ein bisschen später als bei Frauen. Ist trotzdem bitter, wenn du mit 75 nicht mehr den Helden spielen darfst.
Gesine, was sagst du denn zu diesem Mansplainer? Aus deiner Erfahrung, haben Männer genauso zu kämpfen wie Frauen?
Auf keinen Fall genauso. Aber es ist nicht so, dass sie nicht zu kämpfen haben. Tatsächlich ist es auch bei Männern mit Schönheitsoperationen oder ein bisschen Nachhelfen ist angestiegen. Das gab es, als ich angefangen habe, überhaupt nicht. Und also durch diesen Druck, auch der, muss man ja noch sagen, kommt ja dazu noch sehr viel stärker durch die sozialen Medien, ne? Was da an wieder Schönheitsideal entsteht, ist ja noch mal krasser als vor 20 Jahren. Und tatsächlich sind die Männer auch stärker unter Druck, fühlen sich unter Druck. De facto ist es aber so, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind nach wie vor ab 50, ist es einfach immer noch das auf, wie sagen wir, auf drei, also drei Männer, eine Frau. Ne? Also bei vieren sind es drei Männer, eine Frau.
Wenn alle vier über 50 sind.
Die Frauen reduzieren sich sehr krass. Bei den Männern reduziert es sich auch, aber nicht so stark. Das sind einfach die reinen Zahlen jetzt.
Aber wie,
ne,
ist das denn dann mit den Rollen? Also ich stelle mir vor, eine über 50-Jährige, wenn ich die im Fernsehen sehe, sagen wir mal, sie ist um die 60, dann ist sie in der Regel in der Rolle der Oma, der Großmutter.
Ja, also.
Und Männer?
Genau, Männer dürfen die Abenteurer bleiben. Also es ist inflationär, wie oft zum Beispiel Geschichten erzählt werden jetzt von, also die beste Zeit für Frauen, so Mitte 30, also Frauenfiguren Mitte 30 werden sehr, sehr viel erzählt. Und dann gibt es immer den Daddy dazu, der ist so um die 60, ne? Also diese Geschichten sind wirklich extrem häufig und es ist auch extrem häufig, dann fragt man sich, na, wo ist denn da die Mutter? Die Mutter hat dann immer die Familie schon ganz früh im Stich gelassen und ist abgehauen.
Oder gestorben.
Ja, oder gestorben, dann ist es ja noch ein bisschen netter, aber es ist wirklich
unfassbar. Ein bisschen netter, naja, weiß ich nicht.
Wie viele Frauen im Film tatsächlich das Kind mit dem Vater alleine gelassen haben. Ich meine, wir haben in Deutschland von allen Alleinerziehenden sind 75% Frauen. Alleinerziehende Mütter. Aber das Bild, wenn man, also es gibt keine Statistik dazu, aber ich gucke jetzt wirklich durch diese Analysen wahnsinnig viele Filme. Es ist der Wahnsinn. Also es ist selbst, also ich habe jetzt gerade gestern einen gesehen, wo es dann wenigstens nochmal als Thema verhandelt wurde und man dann die Geschichte der Mutter auch erzählt hat, warum sie dann abgehauen ist. Aber wie viele Mütter die Familien verlassen in Filmen, damit der Daddy Motorrad fahren oder irgendwelche Abenteuer mit den Töchtern erleben kann, das hat halt mit unserer gelebten Realität gar nichts zu tun. Ne?
Ja, und außerdem, er kann ja dann nicht nur, also der 60-jährige Daddy, mit seinen Töchtern Motorrad fahren, sondern er ist ja auch verfügbar als Sexualobjekt, als Liebesobjekt für andere Frauen. Und genau. Das ist ja auch wichtig.
Genau, also die Männer haben ja bis 70, also ganz easy noch irgendwelche Liebesgeschichten, haben dann auch noch Sex. Ne? Das ist ja auch etwas, was uns sehr stark aufgefallen ist, dass dann die Frauen über 60, also Silke
sind,
nennt sie
asexuell.
Immer die Frauen ohne Unterleib, also genau, also haben überhaupt kein Interesse mehr daran. Und das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Ne? Also diese Abbildung fehlt ja auch. Aber man muss sagen, durch unsere Kampagne tut sich da schon was. Also tatsächlich ist die eine oder andere Produktion jetzt schon entstanden, wo man das berücksichtigt hat. Und das ist wirklich dann auch toll zu sehen. Also es ist sehr schön, dass da wirklich gerade was passiert. Das ist natürlich noch nicht da, wo es hin kann. Ne? Das sind jetzt auch immer noch alles so Ausnahmen. Aber es entwickelt sich total. Und die Sensibilisierung hat schon stattgefunden, geht ja auch noch weiter. Und ich glaube oder ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren noch ganz andere Filme schauen können.
Weißt du, was ich auch immer richtig unangenehm finde? Wenn so Best-Ager gezeigt werden, also ein Mann und durchaus auch eine Frau, die über 60 sind. Und wenn die sich dann küssen vor der Kamera, dann sind das immer so Kinderküsse.
Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja,
weißt du, was ich meine? Mhm. Ganz genau. Also da hat man immer das Gefühl, ja, die kommen sich irgendwie körperlich näher, aber da fehlt irgendwie diese erotische Ausstrahlung, da fehlt tatsächlich das Sexuelle und dann wird es eben so ein Kinderkuss statt ein Zungenkuss.
Ja, das sind genau diese Berührungsängste. Ne? Das ist nicht. Es gibt diese Bilder zu wenig, wenn es sie gibt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich dann immer, weil ich denke, ach endlich mal neu, endlich mal anders. Und so ist es ja. Und es ist ja nicht schlechter oder unerotischer, weil das ältere Menschen sind. Ne? Das ist ja die Frage, wie spielt man das? Wie kommt das rüber? Was haben die für eine Chemie miteinander? Da fühlt man doch genauso mit wie bei jungen Menschen. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht.
Du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, es geht eigentlich um die Zuschauerinnen. Was für ein Vorbild wird denn eigentlich vermittelt, wenn wir, das, was ich vorhin meinte, wenn wir als Zuschauerin anderen Frauen auf der Leinwand nicht beim Älterwerden zuschauen können?
Also was ich das Schlimmste finde, ist, dass eine Lebensphase ja ausgeklammert wird. Ne? Also du hast also die Figuren, die erzählt werden. Tatsächlich, da hat sich auch was verbessert, so zwischen 40 und 50. Als ich 40 wurde, war das wirklich viel schlimmer. Da gab es überhaupt keine Filme zwischen 40 und 50 mit spannenden Frauenfiguren im Zentrum einer Geschichte. Das hat sich schon verändert. Also tatsächlich, es gibt mittlerweile tolle Produktionen mit Frauen im Zentrum zwischen 40 und 50. Und
das, genau, das hat auch, sich ja auch gesellschaftlich
das
verschoben.
Das hat sich verschoben.
Früher waren Frauen mit 50 komplett out und alt. jetzt fängt es ein Stück später
genau,
an.
Genau, genau. Und tatsächlich, also Schauspielerinnen auch bis Mitte 50, die jünger aussehen, weil sie was gemacht haben oder weil sie genetisch Glück haben und so weiter, spielen dann auch da noch runter, spielen diese zwischen 40 und 50. Und dann kommt eben diese Lücke. Und da gibt es überhaupt kein Vorbild, gar nichts, wo man sich orientieren kann. Und das ist ja, bis sie dann als Oma wiederkommt, bis die Frau so alt aussieht, dass sie als Oma funktioniert oder die wirklich alles schon hinter sich hat und eigentlich schon mit einem Bein im
Die Graf alte Tante.
Steht, die alte Tante oder so. Genau. Außer sie ist Kommissarin. Das muss man immer dazu sagen. Ne? Als Kommissarin kann das durchlaufen. Genau. Aber diese Phase dazwischen, die findet einfach gar nicht statt. Ne? Weil immer, und das ist halt das, was wirklich so bitter ist. Nicht, weil es die Geschichten nicht gibt, sondern weil immer, wenn ein Stoff dann in irgendeinem Sender liegt, da irgendeiner sitzt, der sagt, nee, also eine 58-Jährige, 59-Jährige kann man eben den Leuten nicht zumuten, deswegen schreibt das jünger. Das heißt, diese Lebensphase, die so wichtig für uns Frauen ist, weil was passiert da? Wir sind in den Wechseljahren, die Kinder sind aus dem Haus, das Empty-Nest-Syndrom ist schon vorbei, ne? So bis dahin. Das wird ja immer noch erzählt. Und dann, was ist dann? Und dann kommt doch eine Lebensphase, ich bin da jetzt gerade mittendrin, die wahnsinnig spannend ist. Also die so spannend ist wie nichts
vorher. Wo man sich auch ein Stück neu erfindet, weil viele alte Sachen einfach wegfallen.
Genau. Und das ist ja eben dieses Coming of Middle Age, was genauso spannend ist wie die Pubertät, ne, wo man auch hormonelle Umschwünge hat und wo man denkt so, oh Gott, ich werde erwachsen. Was ist das jetzt? Das ist wie ein zweites Erwachsenwerden. Und das ist so viel Potenzial. Und wenn dann immer irgendwelche, ehrlich gesagt, dann schon leider Männer sagen, nee, das können wir nicht zumuten, das muss 10 Jahre jünger sein. Und man dann den Frauen diese Lebensphase aber als Vorbild raubt, dann ist das was, was uns fehlen, die Vorbilder und die Abbildung. Und das ist halt einfach nicht in Ordnung.
Aber weißt du, das ist doch genauso wie dieses Unsichtbarwerden in der Gesellschaft. Also Frauen beschreiben ja ganz häufig, dass sie ab einem bestimmten Alter den Eindruck haben, sie werden nicht mehr gesehen, sie werden nicht mehr wahrgenommen, sie werden auf der Straße nicht mehr angeguckt. Ihnen fehlt dann eben nicht nur das Nicht-Gesehen-Werden, sondern auch die Anerkennung durch die Wahrnehmung. Und das ist ja genau das, was im Film und Fernsehen auch passiert.
Ja, und ich glaube, weil man eben, ja, weil man keine Bilder zu den Frauen dann hat. Zu den Männern hat man Bilder und ich glaube, das ist eben das, wo man nicht unterschätzen darf, was für einen Einfluss eben dann Film und Fernsehen tatsächlich haben. Wenn ich Bilder habe zu etwa gleichaltrigen Frauen, dann muss ich die auch nicht übersehen, weil dann habe ich ja eine Idee, was da sein könnte, was da alles passieren könnte.
Mhm.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, dass es wirklich einen Effekt hat.
Sag mal, was mir aufgefallen ist, du redest in deinem Buch immer vom Patriarchat. Das ist zwar schön und griffig und klar und jeder kann sich was darunter vorstellen, aber wir leben ja nicht unter den Taliban und auch nicht, also hier in Deutschland, und auch nicht unter den Mullahs wie im Iran. Das sind für mich wirklich extrem patriarchale Systeme. Bei uns würde ich ja eher so einen Begriff benutzen wie männerdominierte Gesellschaft, weil wir haben ja schon super als Frauen eine ganze Menge Rechte. Also uns werden ja die Menschenrechte nicht wie unter den Taliban oder in anderen Ländern abgesprochen.
Ja, da muss man auch ganz klar unterscheiden. Es gibt sehr krasse Patriarchate tatsächlich und es gibt unser Patriarchat, ich würde es trotzdem als Patriarchat bezeichnen, denn auch unsere Kultur basiert auf Religion. Bei uns ist es die christliche Religion und auch die christliche Religion ist sehr patriarchal.
Das stimmt.
Das war der Grund, warum ich zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten bin, als ich das studiert habe und mitbekommen habe, dass die Bibelübersetzung so manipuliert wurde, dass man eben aus der Frau die Heilige und die Hure gemacht hat, der man die Aktivität geraubt hat damit, aus politischem Grund. Und das war sehr bewusst. Unsere Kultur ist auch ganz klar patriarchal. Ja, wir stecken voll drin, denken aber, dass wir viel weiter sind, sind wir aber gar nicht. Also schön wär's. Wir hätten keinen Femizid hier. Wir haben einen Femizid. Jeden zweiten Tag wird eine Frau umgebracht, auch in Deutschland, weil sie eine Frau ist. Also wir sind noch weit entfernt von wirklicher Gleichberechtigung, leider. Aber dass ich so ein Buch schreiben konnte, dass wir hier so frei darüber sprechen, das ist in den harten Patriarchaten gar nicht möglich. Und das ist natürlich ganz toll. Und auch überhaupt so eine Bewegung, so eine Entwicklung, dass auch die Leute darauf reagieren und sagen, ja, lass uns zusammensetzen, lass uns das ändern, lass uns das anschauen. Uns ist es gar nicht bewusst, dass es diesen Willen gibt und diesen Wunsch. Das ist was ganz toll ist. Also ich bin super optimistisch.
Ich finde, mit diesem Optimismus, liebe Gesine, hast du ein sehr schönes Schlusswort gesprochen. Vielen, vielen Dank. Und wunderbar, dass du da warst.
Dankeschön, liebe Bascha. Danke.
In den meisten Nachrichten und Geschichten, die ihr so zu hören und zu sehen bekommt, geht es um Männer. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Georgia aus Marseille. Hast du es schon mitbekommen? Frauen sollen wieder dünn sein. Gähn, denkt man sich da vielleicht. Schon wieder? Die Nullerjahre lassen grüßen. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Die fetten Jahre der Body Positivity sind scheinbar endgültig vorbei. Aber ich fange mal von vorne an. Seit Anfang des Jahres geht auf Social Media, vor allem auf TikTok, ein neuer Trend rum. Der sogenannte Skinny Girl Mindset oder kurz Skinny Talk. Dabei geht es um die Einstellung, unbedingt dünn sein zu wollen. Content-CreatorInnen zeigen in ihren Videos, wie man skinny wird oder bleibt. Ihre Tipps? Kaffee trinken statt essen, morgens und abends je eine halbe Stunde aufs Walking-Pad und ganz wichtig, Essen ist keine Belohnung. Zitat, du bist kein Hund. Kurz gesagt, wenn du dünn sein willst, musst du denken wie dünne Menschen. Dieser Trend ist riesig. Unter dem Hashtag SkinnyTalk gab es über eine 500.000 Videos. Bis jetzt. Anfang Juni hat TikTok auf Druck der französischen Regierung reagiert und den Hashtag verboten. Der Grund? In ganz Europa wächst die Sorge. Sorge darüber, wie Social Media das Körperbild junger Menschen beeinflusst. Und was solche Trends mit ihrer Gesundheit machen. Das französische Ministerium für digitale Angelegenheiten nennt das Verbot einen wichtigen Schritt. Vor allem zum Schutz von Minderjährigen. Digitalministerin Clara Chappas schrieb auf X, das ist ein kollektiver Sieg. Sie will Social Media für unter 15-Jährige am liebsten komplett verbieten. Aber ob dieser Schritt wirklich etwas ändert, das bleibt abzuwarten. Denn die gefährlichen Inhalte oder gar die Abnehmmentalität verschwinden ja nicht einfach so. Und überhaupt, der Skinny-Talk-Trend geht schon längst weiter, nur unter einem anderen Hashtag. Skinny Talk mit I statt mit Y.
Hey, danke liebe Georgia für deine Geschichte. Was du aus Frankreich erzählst, passt ja leider sehr gut zu unserem Gespräch über die Schauspielbranche. Georgia Grimaldi gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, willst du dich wieder mal aufregen? Lass mal hören. Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun ich. Mit dem Feuerwerk der Verwunderung, dem Zündfunken des Unverständnisses und dem Knisterwerk der Begeisterung. Denn bei der aktuellen Fußball-EM der Frauen werden an so manchen Kapitänenarm Regenbogenbinden getragen. Das Zeichen der LGBTQ+, whatever Bewegung, in jedem Fall das Zeichen für lieb doch wen du willst und natürlich das bunte Aufbegehren gegen die engen Vorstellungen des Patriarchats in Bezug auf seinen Herrschaftsanspruch. Klar, manche Spielführerin hat lediglich einen neongelben Stoffring mit dem Aufdruck Respekt am Arm. Wer aber den Schritt weitergeht, führt seine Mannschaft mit dem Symbol für alle Spiel- und Lebensarten des Daseins über den Platz, den Regenbogen. England, die Schweiz, Norwegen und Deutschland etwa. Warum das bemerkenswert ist? Weil es den Männern bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft 2022 unter Strafe verboten war. Sie zu tragen bedeutete etwa eine gelbe Karte zu kassieren. Mit anderen Worten, die FIFA hat viel dafür getan, zu verhindern, dass Männer ein Zeichen für sexuelle und identitäre Vielfalt setzen. Die UEFA hat bei den Frauen kein Problem damit, dass sich die Spielerinnen mit etwas, das sich der heterosexuellen patriarchalen Norm entzieht, in Verbindung bringen. Nun darf man sich fragen, ob der Unterschied im Umgang damit zu tun hat, dass der Fußball von Frauen noch immer nicht ernst genommen wird. Vor dem Hintergrund, dass er von vielen als die kommende Geldmaschine ausgemacht wird, braucht man diese Überlegung nicht zu verfolgen. Was also ist es dann? Ist es die Möglichkeit, dass die Frauen mehr oder dickere Eier in der Hose haben und klar machen, wir lassen uns dieses Identitätsstiften und elementare Zeichen nicht nehmen? Knicken sie vielleicht einfach nicht so schnell ein wie Männer? Haben sie vielleicht weniger ein Problem damit, als queer wahrgenommen zu werden, als Männer das haben? Als die fußballspielenden Frauen vor 10, 15 Jahren so langsam in die Fernsehberichterstattung Einzug hielten, war klar, die sind lesbisch. Alle. Das musste ja so sein, denn dass eine Frau so hart den Ball drischt, dass sie köpft und flankt, in Zweikämpfe geht und nichts mehr will als zu siegen, das hat der Mann für die Frau an seiner Seite nicht vorgesehen und das möchte er auch nicht haben. Also war klar, dass Fußballspielerinnen auf Frauen stehen, sonst wurde im männlichen Hirn kein Schuh draus. Und während für Männer klar war, dass Frauen, die Fußball spielen, lesbisch sind, war ebenso klar, dass jeder männliche Fußballspieler heterosexuell ist. Schwul zu sein und zu grätschen, zu köpfen und aus über 30 Metern den Ball im Kasten zu versenken, das ist viel zu groß und zu hart, als dass ein Homosexueller aus Sicht eines Heteros dazu in der Lage sein sollte. Noch schlimmer, die Vorstellung, ein Homosexueller spiele Fußball, entwertete diesen augenblicklich, also den Fußball. Fußball ist Männersache und in den Augen vieler Heteros ist ein Schwuler kein Mann, also kein richtiger. Fußball, so die Gleichung, ist dreckig, ist Leder, ist Schweiß. Also aus der Perspektive der Heteros sehr hetero. Dass er damit all das ist, was einen Darkroom ausmacht, ist ein schöner Gedanke. Für mich jedenfalls ist die EM zu gucken auch deshalb so eine Freude, weil mit den Mannschaften so viele Frauen auf dem Platz stehen, deren Kopf von einem Sternchenkranz umrankt zu sein scheint. Das zu sehen, dass Frau zu sein so viel mehr ist als das, was viele unter Frau verstanden sehen möchten, ist eine wahre Freude. Es ist so eine Art Rache an den Doofen.
Danke, liebe Silke. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass du zusammen mit Gesine Zukrowski die Initiative Let's Change the Picture gegründet hast. Ihr kämpft für ein zeitgemäßes Bild von Frauen, egal in welchem Alter sie sind. Mehr darüber findet ihr in den Shownotes. Und was kommt jetzt? Natürlich eine gute Nachricht, denn die gibt es ja auch. Und gute Nachrichten sind wichtig. Ich war ja mal katholisch. Als ich in Polen aufgewachsen bin, war es ganz selbstverständlich, religiös erzogen zu werden. Und auch wenn ich heute damit nichts mehr am Hut habe, interessiert mich doch immer, was sich in der katholischen Kirche so tut. Vor allem, wenn es um Frauen geht. Denn es gibt ja kaum einen schlimmeren Männerverein in der Welt als die katholische Kirche. Deshalb will ich euch von der internationalen Safeguarding-Konferenz erzählen, die vor einigen Tagen in Rom zu Ende ging. Zu dieser Konferenz wurden Fachleute aus aller Welt nach Rom eingeladen, um über die Sicherheit von Mädchen und Frauen in der Kirche zu reden, wie Mädchen und Frauen vor Gewalt und Missbrauch geschützt werden können, in der katholischen Kirche, aber auch außerhalb. Rund 250 TeilnehmerInnen aus über 50 Ländern sind zur Safeguarding-Konferenz gekommen. Missbrauchsbetroffene, WissenschaftlerInnen, aber auch Ordensfrauen. Sie alle rütteln an den verhärteten Strukturen in der katholischen Kirche, an dem patriarchalen Machtsystem, aber auch an den patriarchalen Verhältnissen weltweit. Sehr klar wurde in der Konferenz über die Gewalt an Frauen und Mädchen gesprochen, was ihnen angetan wurde und was sich in Kirche und Gesellschaft zu ändern hat. Das Ganze in einer so deutlichen Sprache, wie sie noch vor wenigen Jahren im Raum der Kirche undenkbar gewesen wäre. Wenn Menschen merken, dass etwas ganz und gar nicht stimmt und sie gegen die Verhältnisse angehen, wenn starre Strukturen aufbrechen, ist das nicht eine gute Nachricht? So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Aber bevor ihr geht, hört doch mal, was Hedwig Dohm, eine meiner liebsten Frauenrechtlerinnen, schon vor 100 Jahren gesagt hat. Und es passt auch sehr gut zum Thema, über das ich mit Gesine Zukrowski gesprochen habe. Hedwig Dohm sagte: Die stärkste Waffe der Frauen den Männern gegenüber ist die Zunge. Selbst Schönheit steht in zweiter Linie. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mieker und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger, Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.